Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 412 aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio am 18. Februar 2025. Das ist der Tag, an dem in Riad in Saudi-Arabien Vertreter der Vereinigten Staaten und Russlands Verhandlungen über das Schicksal der Ukraine und wahrscheinlich auch Europas angefangen haben. Nach einer dramatischen Sicherheitskonferenz Ende letzter Woche in München, nach einem Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, das Europa aufgeschreckt und sicherlich auch aufgeweckt hat. Stefan Detjen sagt Hallo aus dem Hauptstadtstudio und mit dabei sind
Sabine Adler aus Berlin, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks.
Und Klaus Remme aus dem Studio Brüssel, wo ich mich vor allem mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftige. Hallo.
Ja, Klaus, und wir waren auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz, haben uns da gesehen, haben das verfolgt. Ich war vorher an dem Tag, an dem uns die Nachrichten von diesem Telefonat Donald Trumps mit Wladimir Putin erreichten, mit Annalena Baerbock in Paris gewesen, bei einem Treffen europäischer Außenminister. Und mir ging es so in diesen Tagen, auch an diesem Tag in Paris, als sich die Ereignisse so überschlugen, dass ich dachte, boah, das ist jetzt echt viel. Ich tue mir wirklich schwer, das alles noch zusammen zu puzzeln und zu verstehen. Da kommt etwas in Bewegung und ich weiß gar nicht, was ist das alles, wohin geht das? Wie ging euch das in diesen Tagen?
Ja, mir ging es genauso wie dir. Wir haben uns dann ja in München gesehen. Ich hatte auch meinen Vorlauf. Das begann eigentlich schon Anfang der Woche. Wenn wir jetzt mal kurz die Schlagzeilen rekapitulieren, diese russisch-amerikanische Annäherung mit der überraschenden Freilassung von Mark Vogel, einem Lehrer in einer amerikanischen Schule, der 2022 in Russland zu 14 Jahren Haft verurteilt worden war, wegen Drogenbesitzes, wie es hieß. Freilassung auf Intervention von Donald Trump. Es folgten dann die Auftritte, über die wir schon viel geredet haben, des amerikanischen Verteidigungsministers bei der NATO und dann das Telefonat, dann die Sicherheitskonferenz, dann das Treffen in Paris, über das wir gleich sicher reden werden. Und wenn ich mir jetzt wenige Tage später die Schlagzeile vorstelle, Russen und Amerikaner verhandeln über die Ukraine in Riad, hätte ich das vor einer Woche geglaubt? Nein, das hätte ich nicht. Und deswegen bin auch ich noch dabei, mich zu sammeln.
Ja, mir ging es ein bisschen ähnlich, als am Mittwoch voriger Woche eine Meldung aufploppte, dass die US-Botschafterin in Moskau in das Außenministerium ging. Da war ich ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, das ist jetzt eine Nachricht. Das ist ja wirklich sehr merkwürdig. Und das war, wie Klaus es gerade sagte, der Vorlauf für die vereinbarte Freilassung des US-Bürgers. Aber dann kriegte das ja eine Dynamik, das Ganze. Die Ereignisse haben sich ja wirklich geradezu ja mit kosmischer Geschwindigkeit entwickelt. Und der große Hammer kam am Freitagmittag, im frühen Nachmittag, mit der Rede von J.D. Vance, der ja wirklich dafür gesorgt hat, dass mir einfach die Spucke weggeblieben ist. Weil ich gedacht habe, jetzt kommt von einem Amerikaner etwas, was eigentlich auch ein russischer Propagandist nicht anders ausgedrückt hätte. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr beängstigend. Ein bisschen ermutigend die Replik von Boris Pistorius darauf, aber ab da war es richtig spannend. Mann, oh Mann.
Ich erwähne diesen Mark Vogel, von dem wir ja jetzt eigentlich nicht wenig wissen und der wahrlich auch nicht im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte steht, deswegen am Anfang, weil er im Rückblick zeigt, dass es hier um mehr geht als die verteidigungspolitischen Differenzen, die zwischen dem amerikanischen Verbündeten auf der einen Seite des Atlantiks und uns, den Europäern, geht, sondern es geht, und das hat sich dann, glaube ich, immer weiter gezeigt, um eine generelle Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Moskau. Und Vogel legt in der Hinsicht praktisch die Grundlage, eine Art Teppich für diese Normalisierung. Stefan, wir waren ja zusammen in München. Wir haben nebeneinander gesessen, als wir die Reden am Anfang, sowohl die von Frank-Walter Steinmeier, die ja für einen Bundespräsidenten recht deutlich war, als er von Regellosigkeit sprach, von Disruption, mühsam verkappt Elon Musk heftig kritisierte. Wir haben danach Vance alle in diesem Pressezentrum die Kopfhörer abgezogen und uns angeschaut. Und es war einen Moment still, weil wir hatten etwas völlig anderes erwartet. Wie ging's dir?
Ja, für mich war ja der Einstieg in diese Sicherheitskonferenz in München die erwähnte Reise mit Annalena Baerbock, der Bundesaußenministerin, nach Paris. Da gab es ein Treffen von europäischen Außenministern, in dem man auch schon eine Neuformatierung europäischer Politik sehen konnte, die wir jetzt Anfang der Woche bei dem Gipfeltreffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris auf Einladung von Emmanuel Macron im Élysée gesehen haben. Denn da waren wichtige Außenminister der EU und der britische Außenminister. Das formiert sich da neu. Aber wir sind da eigentlich alle hingereist in der Annahme, naja, die sprechen sich jetzt ab, weil die sich dann alle in München bei dieser Sicherheitskonferenz wiedersehen werden. Und da werden sie auf die Amerikaner zugehen und hoffen dann von den amerikanischen Vertretern, dem Außenminister, dem Sonderbeauftragten Trumps für die Ukraine, ein bisschen was rauszukriegen. Was wollen die eigentlich? Was hat der Trump vor? Wie ist sein Zeitplan? Wie geht er auf Verhandlungen zu? Und es war dann so, dass ich mit Baerbock am Mittwoch, am späten Nachmittag in Berlin ins Flugzeug gestiegen bin. Wir hatten da schon die Äußerungen, die du in Brüssel verfolgt hast, Klaus, des amerikanischen Verteidigungsministers Hegseth in Brüssel bei der NATO, der gesagt hat, also was auch immer da in der Ukraine passiert, auf gar keinen Fall amerikanische militärische Beteiligung an Friedenstruppen. Und das hat uns eigentlich schon genügend elektrisiert als Signal, boah, die Amerikaner, die machen da wirklich ernst, die ziehen sich sehr weit aus Europa zurück. Und dann landeten wir in Paris, machten die Handys an und da kamen die Nachrichten, oder waren dann da von diesem Telefonat Trumps mit Putin. Das hatte wirklich niemand auf dem Schirm gehabt. Und insofern waren diese Europäer dann zunächst mal damit beschäftigt, sich überhaupt zu sortieren. Also, dass sie in einer halbwegs abgestimmten Kommunikation in München auf die Amerikaner zugehen und Europa nicht sofort wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen durcheinanderläuft. Und was dann in der Tat interessant war, war diese Rede von Vance. Darauf haben wir alle gewartet und dachten, das ist der Vizepräsident. Der wird ja jetzt irgendwas erklären, was die Amerikaner da vorhaben, was dieses Telefonat von Trump mit Putin zu bedeuten hat, was sich daraus ableitet. Der wird vielleicht was sagen zu Reduzierung von amerikanischen Truppen in Europa und nichts dergleichen. Die Rede war reiner Kulturkampf. Und das kann man eigentlich in zwei Richtungen deuten. Die eine Richtung, so habe ich das auch kommentiert, war, das war eine transatlantische Scheidungserklärung. Da hat er markiert, wie weit man politisch in wichtigen Fragen, aber eben auch im politischen Lebensgefühl auseinander ist. Der hat den Europäern sozusagen den schneidend kalten Wind des neuen amerikanischen Zeitgeists ins Gesicht geblasen. Aber man kann diese Rede, und ich weiß nicht, wie es dir ging, Klaus, auch so interpretieren, dass Vance gar nichts dazu sagen konnte, was Amerika wirklich vorhat. Weil selbst zentrale Akteure, wie der Außenminister, wie der Vizepräsident, das nicht so genau wissen. Weil das ist ein Wort, das haben wir in Hintergrundgesprächen in München immer wieder gehört, weil das in Washington zurzeit auch chaotisch zugeht. Vielleicht auch eine bewusste Chaotisierung der amerikanischen Außenpolitik aus dem Weißen Haus heraus ist. Jedenfalls war es ja so, dass wir auch von diesem Sonderbeauftragten Keith Kellogg eigentlich wenig gehört haben und dass es dann auch immer wieder widersprüchliche Aussagen gab, etwa zu dem, was sich die Amerikaner über die Rolle Europas in diesen Verhandlungen vorstellen.
Also mir geht's da ein bisschen anders und ich fände es auch wichtig, auch für die nächsten Minuten, dass wir das irgendwie klar kriegen. Natürlich wissen wir nicht, was gerade im Weißen Haus passiert und natürlich gibt es viele Akteure, die alle versuchen, möglichst nah an Trump dran zu sein und in den nächsten Wochen und Monaten sich darauf vorbereiten, Einfluss zu nehmen. Aber all das ist immer unter dem Vorbehalt von Spekulationen. Chaosphase, die herrscht doch auch bei den Europäern, spätestens nach der Rede von Vance. Und ich fände es sehr sinnvoll, wenn wir uns auf die Chaosphase, die wir eigentlich besser kennen sollten, die berechenbarer ist, soweit man Chaos berechnen kann, nämlich die der Europäer konzentrieren mit der Paris-Veranstaltung direkt nach der Sicherheitskonferenz. Nein, ich empfand diese Rede von Vance nicht als ein notgedrungener Ausweg angesichts von Unwägbarkeiten, um die er weiß. Er hatte eine klare Agenda und ich finde, er hat eine neue, eine tiefere Ebene eingezogen und sich jenseits der Streitigkeiten um Prozentpunkte vom BIP, wenn es um die Verteidigung geht, oder um Pläne rund um die Ukraine-Unterstützung, um die NATO-Verbindungen in Zukunft, hat er sich auf die Wertebasis konzentriert und uns eigentlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen, glaube ich. Das war nichts Zufälliges.
Also bei mir ist das angekommen wirklich wie eine Scheidungserklärung. Also dieses Nichts verbindet uns mehr, gar nichts. Wir haben das nicht mehr. Es gibt nicht mehr dieses gemeinsame Band von westlicher Welt, demokratischen Werten, die wir verteidigen, die wir irgendwie hochhalten, sondern das war die komplette Verdrehung dessen, was wir unter Demokratie verstehen. Wen verstehen wir unter einer demokratischen Kraft und wen würden wir da draußen lassen? Das neu zu ordnen, also zu gucken, dass diese amerikanische Innenpolitik komplett anders aufgestellt ist und das Gleiche jetzt von Europa erwartet. Und wenn das nicht kommt, wie in Deutschland durch diese Bundestagswahl, dann hat man aus amerikanischer Sicht keine Gemeinsamkeiten mehr. Das fand ich das Überraschende, dass das auch so erklärt wurde. Und interessanterweise hat man ja nicht das Gefühl, dass Vance besonders viel von Bundespolitik versteht. Ich weiß nicht, ob er mehr als drei Parteien nennen könnte. Muss er ja auch nicht, ist ja auch kein Wissenstest. Aber so den Stab darüber derartig zu brechen, über die Innenpolitik, das haben wir ein bisschen den Vorgeschmack von Elon Musk gesehen. Der hat das gemacht. Aber das war eben Elon Musk. Das war kein Politiker. Der stand ja doch dann irgendwie noch draußen. Und jetzt kommt das vom Vizepräsidenten, nicht von irgendjemandem. Und was du sagtest, dass Keith Kellogg, den wir seit Monaten zitieren in seinen Vorschlägen, wo man auch mitgehen konnte oder nicht mitgehen konnte, also diese Drohung, wenn Russland nicht bereit ist, in Friedensgespräche zu gehen, dass man dann auch dazu übergehen könnte, wieder verstärkt Waffen zu liefern an die Ukraine, um Russland zu zwingen. Das waren ja alles Vorstellungen, wo man gesagt hat, ja, das ist das Erwartbare. Jetzt nach der Münchner Sicherheitskonferenz, nach dem Auftritt des Verteidigungsministers in Brüssel, waren das, beziehungsweise Stuttgart war das, glaube ich, noch die Rede, waren das alles Äußerungen, wo man gesagt hat, wo ist die gemeinsame Basis? Man kann sie nicht mehr erkennen. Und interessanterweise, wenn man jetzt nach Russland guckt, da habe ich den Eindruck, dass die Gedankenspiele sehr viel weiter sind, dass Russland sehr viel genauer weiß, wo es Schnittmengen gibt mit den USA, auch Ansatzpunkte, wo man gemeinsam vorwärts kommt und wo man amerikanische Interessen sehr genau definiert und auch in Betracht zieht und ins Kalkül zieht. Da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen.
Also ich will nochmal den Begriff...
Stefan, bevor du weiterredest, lass uns vielleicht kurz, das hatten wir uns vorgenommen, kurz mal verzeichnen, wann wir reden, weil das wichtig ist, die Dinge entwickeln sich so rasend schnell und in Riad finden zeitgleich Gespräche statt. Die erste Runde ist, wenn ich das richtig weiß, zu Ende gegangen. Wir sind am Dienstag, es ist 15.18 Uhr am Nachmittag. So viel vielleicht zur Verortung dieses Gesprächs und auf Riad würde ich gleich noch kommen, aber ich habe dich unterbrochen.
Ja, ich wollte nochmal dieses Bild von der chaotisierten amerikanischen Politik verteidigen, Klaus, das, wo du gesagt hast, du hast eine andere Wahrnehmung. Für mich gehört dazu auch auf dieser Sicherheitskonferenz, wenn wir da nochmal zunächst bleiben, ein Eindruck zum Beispiel auch aus der persönlichen Beobachtung von einem Mann wie diesem Keith Kellogg, ehemaliger US-General, von Trump zum Sonderbeauftragten für die Ukraine gemacht. Jemanden, auf den sich seit dem Regierungswechsel in den USA sehr viele Hoffnungen der Europäer gerichtet haben, weil der schon vor einem Jahr ein Papier veröffentlicht hat, in dem er den Weg und Eckpunkte für einen Friedensprozess in der Ukraine skizziert hat. Und da waren Hinweise drauf, jedenfalls wurde das so gedeutet, dass dieser Kellogg sagt, also das kann nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg passieren, die müssen damit beteiligt sein, die Europäer müssen dabei eine Rolle spielen. Und deshalb haben wir immer wieder nach dem 20. Januar, nach dem Einzug von Trump ins Weiße Haus gehört, naja, aber da ist so jemand wie der Kellogg. Und mit dem kommen wir schon ganz gut ins Gespräch. Dann Marco Rubio, der Außenministerin, Annalena Baerbock hatte den schon frühzeitig getroffen, sagte, mit dem kann man reden. Und dann kamen dabei immer wieder Signale, und das meinte ich mit diesem Chaotischen, dass uns Gesprächspartner gesagt haben, wir sprechen mit Leuten, die da hoch angesiedelt sind in der amerikanischen Regierung und die können uns gar nichts sagen. Denen fehlen die Wegweisungen aus dem Weißen Haus. Dann kam letzte Woche Trump die Ankündigung der Verhandlungen, die Benennung eines Verhandlungsteams. Rubio ist dabei. Das sind die Leute, die jetzt heute in Riad zusammensaßen. Unter anderem der Nahostbeauftragte des US-Präsidenten. Also da sind auch thematische Verknüpfungen, die man vielleicht nochmal beleuchten muss. Aber eben nicht dieser Keith Kellogg, sondern der ist bei der Sicherheitskonferenz. Und auch das haben wir gehört, Klaus, wie da manche aus Gesprächen, aus den Hintergrundgesprächen rauskommen und sagen, naja, da gab es auch zwei Ebenen. die Rede von Vance, das, was auf den Bühnen stattfand. Und dann im Hintergrund haben wir eben doch wieder ganz gut und freundlich mit denen geredet. Also ich habe das Gefühl, das geht da ungeordnet dazu. Und um mal eine Lanze für die Europäische Union zu brechen, bei denen habe ich das Gefühl, da geht es eigentlich halbwegs geordnet zu. Die haben die Formate, sie haben sich entschieden, das nicht im Rahmen eines EU-Gipfels darauf zu reagieren, weil da Orbán mit am Tisch gesessen wäre.
Das ist doch nicht mehr die Europäische Union, Stefan.
Ja, aber es bildet sich ein neues Format heraus, nämlich eine Kernunion, ein Kerneuropa mit Großbritannien, was total sinnvoll und logisch ist, was auch vorbereitet worden ist. Scholz war neulich als eine seiner letzten Reisen vor der Wahl in Großbritannien, war ich auch dabei, zu dem Keir Starmer fährt dahin. Diese Brücken werden ganz gezielt geschlagen. Ich würde sagen, in Amerika fehlt es an Entscheidungsstruktur. Da ist sehr viel Willen da, und zwar in Gestalt von Trump, und sehr wenig Struktur. In Europa ist dafür im Verhältnis dazu, im Vergleich dazu, eigentlich einiges an Struktur da. Und das große Fragezeichen ist, ist auch der Wille da, was zu tun?
Ja, also für mich klingt das nach einer abgeschwächten Form einer Reaktion auf die erste Trump-Präsidentschaft, nämlich die verzweifelte Suche nach Erwachsenen im Raum, die damals leichter zu finden waren als heute. Heute muss ein Kellogg dafür herhalten, dass es möglicherweise Gesprächspartner gibt. Ich glaube, wir haben von dieser Administration unter Donald Trump als Europäer nichts mehr zu erwarten. Es gibt x Hinweise darauf, und die gehen zurück bis in seine erste Präsidentschaft, dass er diese Europäische Union und die europäischen NATO-Verbündeten nicht als Partner, sondern als Konkurrenten-Gegner empfindet. Und losgelöst aller Fesseln in dieser zweiten Präsidentschaft sehe ich das in einer völlig folgerichtigen Linie.
Und da ist, finde ich, die große Frage, was will dieses von Trump geführte Amerika, wohin bewegt es sich? Und was wiederum heißt das eigentlich für die Europäische Union und für Deutschland? Und wenn ich mir diese Äußerungen anschaue, dann was sind zum Beispiel gleiche Werte? Es gibt eine Deklination von russischer Seite, wo man sich eigentlich einig ist jetzt im Vorfeld dieser Gespräche. Und da wird festgestellt, dass es den beiderseitigen Wunsch gibt, also in Washington und in Moskau, ein neues Gleichgewicht in der Welt herzustellen. Und was da so harmlos als Gleichgewicht ausgedrückt wird, meint ja weg von der regelbasierten Ordnung. Da treffen sich Trump und Putin. Trump gibt leichtfertig Regeln auf, verletzt sie, zerstört sie, Putin sowieso. Und auf der anderen Seite Europa, das da überhaupt nicht mehr vorkommt, das da als was Lästiges, als wenn man sich das anschaut, wie die russische Seite mit Europa umgeht, mit welcher Häme Außenminister Lavrov gestern gesprochen hat von Europa. Man wüsste überhaupt nicht, warum sie am Tisch sitzen wollten, was sie überhaupt beizutragen hätten, wo sie doch sowieso Krieg führen wollten. Also Russland ist froh, Europa sozusagen vom Hacken zu haben, wendet sich jetzt dem eigentlichen Partner zu, der sowieso immer nur die USA war. Man hat ja auch einen Krieg gegen den Westen geführt. Und da tut sich eine neue Achse auf, von der ich mich frage, wohin führt das eigentlich? Führt das dahin, dass diese autoritäre Art, die Welt zu regieren, die Putin sowieso vorhat und vorführt, die China ähnlich ist in dem Moment, wo es um Autokratie geht, aber nicht um regelbasierte Ordnung, und jetzt noch USA dazukommen? Das heißt also, wir haben es mit drei Supermächten zu tun. Davon ist Russland durchaus eine politische, wenn auch nicht wirtschaftliche. Wenn die drei sich verbünden, wo bleibt dann eigentlich Europa? Und hat Europa überhaupt noch eine Chance, gegen diese drei Säulen sozusagen irgendetwas auszurichten und vorzukommen?
Ich glaube, dass
Und da sind wir bei Paris, und da sind wir im Grunde genommen an dem Punkt, wo es eigentlich das Gebot der Stunde wäre, alles zusammenzuwerfen, was Europa an Gemeinsamkeiten, Kraft und Wirtschaftsleistung hat, um da mitzuhalten, und zwar nicht in der autoritären Herrschaft, sondern in einer Art Gegengewicht. Und das sehe ich nicht. Also nach diesem Treffen in Paris, finde ich, ist das geradezu eine Verschlimmbesserung dessen, was wir in München gesehen haben und all die Tage und ja eigentlich auch drei Jahre, die der Ukraine-Krieg andauert, dieses Zögern, dieses sich zerstreiten, nicht einigen können.
Ich stimme Sabine ja zu. Und es geht mir gar nicht darum, jetzt zu kritisieren, wie kommt ich denn dazu, dass die Briten näher an die EU rücken oder an die europäischen Partner, die man verlassen hat. Ich bin sehr, sehr dafür, wenn es um die Stärkung der gemeinsamen europäischen Verteidigung geht, die Briten als integren Teil dieser Gemeinschaft zu begreifen und bin froh, dass das so gesehen wird. Und deswegen ist das Zeichen, das ich gestern da gesehen habe in Paris, richtig. Aber deshalb muss man ja nicht diese Antwort, die initiiert durch Emmanuel Macron sehr, sehr schnell, vielleicht zu schnell auf München stattfand, gleich im Ganzen gut finden. Wie Sabine sagt, die Veranstaltung hatte eklatante Schwächen, sowohl vom Format her wie auch von der Kommunikation nach außen hin, nach Ende der Beratungen. Und das flößt alles andere ein als Vertrauen. Darum sollte es aber eigentlich gehen. Und deswegen begreife ich den gestrigen Abend als keinen guten Auftakt einer europäischen Selbstvergewisserung nach der Sicherheitskonferenz.
Wenn ich da noch mal einhaken darf, Klaus, ich gebe dir da recht. Also ich habe zum Beispiel wirklich vermisst, dass man sich wenigstens auf eine gemeinsame Kommunikation verständigt. Aber das, was da gestern passiert ist, ist nach diesen vielen schönen Umarmungsbildern zu Beginn, war ein Auseinanderrennen wie ein Hühnerhaufen. Jeder hat irgendwas anderes gesagt. Und das Schlimmste, was gesagt wurde, war für meine Begriffe, wir, und zwar in Gestalt von Polen, von Donald Tusk, wir stellen keine Friedenstruppen. Als hätte irgendjemand die Frage da gestern gestellt, wie haltet ihr es mit diesen Friedenstruppen? Musste man das gestern Abend rausposaunen? Das ist wirklich überhaupt nicht nötig. Und da gebe ich Annalena Baerbock recht, das ist der zweite oder der fünfte Schritt vorm ersten.
Ja, aber natürlich der Test dafür, wie weit Europa bereit zu gehen ist. Denn das, was ja nach meiner Beobachtung gerade passiert, ist, dass man in der Tat intensiv über Szenarien nachdenkt, was kann da eigentlich in der Ukraine passieren. Wir haben lange in einer Welt gelebt, in der gesagt wurde, in der ein Zukunftsbild war, wenn diese Kampfhandlungen mal beendet sind, ob man das dann Frieden nennt oder nicht, dann wird die Ukraine eine vom Westen hochgerüstete Pufferzone sein müssen, mit Waffen massiv ausgestattet. Inzwischen nehme ich wahr, dass ja auch darüber diskutiert wird, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das in einer Situation, wo Putin ganz gezielt auch das Stichwort von Wahlen in der Ukraine reinbringt und das Vertrauen darin, dass die Ukraine mit allem, was dann an möglichen Störmanövern von russischer Seite in einen solchen Wahlprozess dann einhergehen würde, dass die Ukraine da als eine gefestigte Demokratie herausgeht, das Vertrauen darin, würde ich sagen, nicht allzu stark ausgeprägt. Die Frage, die aufgeworfen wird, ist jedenfalls auch die, wenn wir die Ukraine mit Waffen ausrüsten, Marschflugkörper, ich weiß es nicht, was alles dahin bringen, was passiert eigentlich, wenn es da Putin sich durchsetzt in dem Prozess und es da einen schnellen oder langsamen Regime-Change gibt und dann die Richtung, die Schussrichtung der Waffen Richtung Westen umgedreht wird. Und die Antwort darauf, insofern finde ich, kann man der Frage gar nicht ausweichen. Die Antwort darauf muss dann natürlich sein, es reicht ja nicht, denen einfach Waffen zu geben, sondern da muss Europa dann eben konsequenterweise selber mit in die Haftung mit Boots on the ground gehen. Das ist dann jedenfalls eine der denkbaren Alternativen, die, glaube ich, sehr konkret im Raum steht.
Und das, das braucht eine wirkliche Hand drauf auf die politische Entwicklung der Ukraine. Das, was Putin da macht, diese Delegitimierung von Präsident Zelensky, das ist der Versuch, eine Regierung, ein Regime zu installieren, das Moskau treu ist. Also das, was im Grunde genommen zu Beginn der Invasion probiert wurde und nicht geklappt hat, erweckt immer wieder Zweifel an der Legitimität von Präsident Zelensky. Ignorierend, ganz bewusst ignorierend, dass er derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, dass keine Wahlen in der Ukraine stattfinden, weil eben Krieg herrscht.
Ja, aber Sabine, was ist die Antwort darauf? Es hilft ja nichts, jetzt zu sagen, das ist schlimm, was der Putin da macht, sondern Europa muss handeln.
Doch, das ist schlimm.
Das ist schlimm, aber Europa muss natürlich
urteilen. Nein, darum geht es mir auch überhaupt nicht. Es geht nicht darum, das zu verurteilen, sondern sehr, sehr genau im Blick zu haben, dass wenn es tatsächlich zu Wahlen kommt, muss man gucken, wer das ist und haben wir es dann überhaupt noch mit einer demokratisch eingestellten Regierung zu tun? Wer ist dann am Ruder in Kiew? Und kann man dieser Regierung überhaupt westliche Waffen geben und sollte man es oder sind sie der verlängerte Arm von Russland? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man zum Beispiel anschaut, was heute in diesem Moment vor einer Stunde über die Ticker lief in Russland, dass einfach mal so nebenbei die Stationierung von russischen Atomwaffen in Belarus beschlossen wurde, vertraglich beschlossen, heute von der Duma abgesegnet ist. Das heißt also, die Atomwaffen, russische Atomwaffen rücken auf belarussisches Gebiet schon weiter in Richtung Westen. Und die Ukraine könnte durchaus mit einer neuen Moskau-genehmen Regierung aus dem westlichen Block rausfallen.
Ich reibe mich immer noch ein bisschen an dem, was du gerade gesagt hast, Stefan, in Bezug auf die notwendige Kommunikation. Also im Sinne von, die Situation ist so, dass die Europäer sich hier aktiv beteiligen müssen. Ja, natürlich, das ist so. Aber das beinhaltet auf gar keinen Fall das, was geschehen ist, dass hier konkrete Äußerungen, dass plötzlich, nachdem die Amerikaner Fragebogen verschickt haben an ihre europäischen Verbündeten, in Anführungsstrichen, und sich danach erkundigen, was sie denn wohl bereitstellen würden für die Absicherung eines Friedens, den sie aushandeln, ohne Beteiligung der Europäer. Darauf kann doch die Antwort nur lauten, wenn die Bedingungen stimmen, ducken wir uns nicht weg. Und genau so ist es ja auch in der Bundespressekonferenz formuliert werden von Seiten des Verteidigungsministeriums. Da war keine Rede davon, dass Deutschland auf keinen Fall und so weiter und so fort. Nein, sondern es waren Bedingungen, oder Bedingungen müssen erfüllt sein, Bedingungen, an denen die Europäer beteiligt werden müssen, dass es dann Aufgabe, ja sogar Pflicht der Europäer ist, ein ausgehandeltes Ergebnis mit abzustützen. Das scheint mir selbstverständlich, aber jetzt in eine Diskussion zu gehen, da muss ich Olaf Scholz zustimmen, das ist im Detail das falsche Vorgehen. Wo ich Olaf Scholz wiederum kritisiere, ist der zweite Teil seines Satzes gestern in Paris, als er sagte, ohne dass die Amerikaner mitmachen, geht das nicht, machen wir das nicht. Das, finde ich, ist schon wieder ein Zeichen von falschen Realitäten, denn ich glaube, das werden wir uns nicht aussuchen können, ob die Amerikaner mitmachen oder nicht.
Ja, man darf, finde ich, wirklich mit Fug und Recht sagen, warten wir mal ab, wo diese Friedenstruppen, was die eigentlich absichern sollen. Denn das ist Teil der Verhandlungen. Und wenn wir uns das anschauen, dass da russische und amerikanische Vorstellungen weit auseinandergehen, nämlich welche Linie ist denn da eigentlich zu verteidigen? Die amerikanische Haltung, so zitiert es die russische Seite, ist, das ist die jetzige Kontaktlinie, das ist die jetzige Frontlinie. Die russische Seite sagt, nein, nein, das ist die nicht. Wir wollen die Gebiete, diese zwei Oblaste, Cherson und Saporischschja, noch dazu, die noch gar nicht vollständig erobert sind. Das heißt, man muss sich über diesen Punkt erstmal klar werden und davon ist abhängig, ob die Ukraine da überhaupt zustimmt, wenn sie dann überhaupt noch gehört wird. Aber davon ist auch abhängig, ob diese Linie von einer europäischen Friedenstruppe überhaupt abgesichert werden möchte. Und dann gibt es noch eine andere Idee, die jetzt auch oft kursiert, auch im Zusammenhang mit den Verhandlungen, dass es überhaupt keine europäische Friedenstruppe sein soll, sondern zusammengesetzt aus Kräften aus Brasilien bzw. China bzw. Südafrika. Das heißt also was vollkommen anderes. Und auch da ist die Frage, stimmt Europa zu? Wo bleibt Europa? Stimmt die Ukraine zu? Da sind wir noch nicht.
Ja, ich glaube bloß, dass es überhaupt nicht hilft zu sagen, warten wir mal ab, da sind wir noch nicht, müssen wir nicht drüber reden, sondern um einfach Rollen zu klären. Ich glaube, dass wir als Journalisten schon genau darüber sprechen müssen, was da im Raum steht. Und das ist relevant auch für eine Wahlentscheidung, die in Deutschland gefällt wird. Denn die nächste Bundesregierung wird sehr konkret vor diesen Fragen stellen. Was ist sie bereit zu tun? Welche militärischen Anstrengungen, welche ökonomischen Anstrengungen ist sie bereit zu vertreten? In welchem internationalen Handlungsrahmen bewegt sie sich? Wer bewegt sich da? Das ist eine Entscheidung, die wird in Deutschland jetzt, da werden jetzt in Deutschland sehr konkret die Weichen gestellt in diese Richtung. Und ich glaube, darauf müssen wir dann schon hinweisen. Ich glaube, das gehört natürlich dann mit zu dem Bild, das wir von Europa haben, Klaus, das du gerade so kritisch gezeichnet hast, dass man realistisch sehen muss, Europa ist nun mal einfach in einem Zustand, wo derjenige, der da in den Élysée eingeladen hat, Emmanuel Macron, jemand ist, der ein politisch nicht besonders stabiles Land anführt. Der hat jetzt innerhalb eines Jahres 4 wechselnde Regierungen als Präsident unter sich gehabt. Und auch wenn er als Präsident die Außenpolitik in seinen Händen hat, zeigt das, wie schwierig der politische Zustand Frankreichs ist. Und über Deutschland ist braucht ja man nicht richtig, zu reden.
Stefan. es sei alles richtig, aber es spricht doch nichts, er hätte nichts dagegen gesprochen, sich ein paar Tage Zeit zu nehmen. Diejenigen, die mit Fug und Recht sagen konnten, können wir da bitte teilnehmen wie die Balten. Ja, natürlich sind sie militärisch rein vom Gesamtprodukt, von der Gesamtmenge nicht wirklich auf der gleichen Ebene, wie es Deutsche, Franzosen und Briten sein könnten, von der politischen Verwundbarkeit, vom politischen Willen, die Europäer gemeinsam zu verteidigen im Sinne der Rede, so wie sie Volodymyr Zelensky in München gehalten hat, gehören die Balten natürlich mit an den Tisch. Und wenn man dann sagt, wir wollen uns auf die Großen konzentrieren, ja, dann hätte man es möglicherweise enger abstimmen müssen, sodass da keine Querrufe kommen. Das halte ich wirklich für kontraproduktiv. Ich meine, ein Bild, das wäre doch das wünschbare Ergebnis des gestrigen Abends gewesen. Ein Bild am Ende, wo die Gesprächspartner, die um den runden Tisch gesessen haben, sich auf etwas geeinigt haben. Eine Botschaft in Richtung Washington, nämlich die Botschaft, wir organisieren unsere Sicherheit nicht gegen die Amerikaner, aber wir sind bereit, sie ohne die Amerikaner zu entwickeln. Das wird schwierig, die Zeit ist knapp, aber alleine schon diese Botschaft konnte ja gar nicht gegeben werden. Man kann sich Meloni schlecht vorstellen, die sich in diesen Kreis reingestellt hätte, die Hände mit draufgehalten hätte oder in die Kamera gelacht hätte. Nein, dafür ist diese Gruppe nicht homogen genug.
Nein, dazu ist Europa im Augenblick nicht in der Lage. Europa kann das im Moment nicht, schon wenn es keinen deutschen Bundeskanzler gibt, der sagt, ich stehe für folgendes Vorgehen ein, mit dem wir die Finanzierungsprobleme der Bundeswehr lösen. Das kann keine deutsche Bundesregierung im Augenblick machen. Und das wird Wochen und Monate dauern, bis die politische Handlungsfähigkeit in Deutschland wiederhergestellt ist. Das ist die realistische Betrachtung des Zustands Europas in diesen Tagen.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen, gerade im Zusammenhang mit Geschlossenheit und Einigkeit. Das, was wir erlebt haben am vergangenen Wochenende, in der vergangenen Woche, war etwas, was Wladimir Putin seinem erklärten Ziel nahe gebracht hat oder vielleicht schon hat erreichen lassen, nämlich den Keil zu treiben zwischen die USA und Europa, also zwischen die westlichen Verbündeten. Dass das gelungen ist und dass auch Europa dieses nicht geschlossene Bild abgibt. Auch das ist ja, das wissen wir auch ein Erfolg russischer Propaganda unter anderem. Eben gerade diese populistischen rechtsextremen Kräfte zu bedienen, zu fördern, zu unterstützen, zu ködern. Und dieser gespaltene und zerbröselnde Westen, das ist das, was gerade in Moskau gefeiert wird, was wirklich etwas ist, was uns vielleicht auch beschämen sollte, und was in Moskau aber zu großer Freude führt. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr traurige Entwicklung bei all dem.
Sabine, zeichne uns noch mal, weil du das so intensiv beobachtest, ein Bild vom Zustand der Ukraine, dem politischen und auch dem gesellschaftlichen. Klaus, wir haben da einen Zelensky erlebt auf der Bühne der Sicherheitskonferenz, der da eine flammende Rede gehalten hat, der begeistert mit Standing Ovations gefeiert worden ist, für seinen Appell an europäische Einigkeit, der sich als im Grunde der führende Kopf Europas da präsentiert hat, mit der Forderung nach einer europäischen Armee, nach europäischen Streitkräften, der auch nach meinem Eindruck locker war. Der wirkte auch im Gespräch, das er da mit Christian Annampour von CNN geführt hat, humorvoll, schlagfertig. Wenn du auf die Ukraine schaust, was für ein Land siehst du da und vor welchen Alternativen steht das Land und zu was ist dieses Land auch in der Lage, wenn die Unterstützung aus dem Westen, tja, im schlimmsten Fall kollabieren sollte?
Also Zelensky ist sicherlich da am stärksten, wo er für sein Land um Unterstützung wirbt und vermitteln kann und immer sehr, sehr zugeschnitten auf das Publikum, das er da immer jeweils abholt, was die Ukraine braucht, was Europa braucht. Das ist seine unbestrittene Stärke, die auch im Land in der Ukraine sehr geschätzt wird. Was zu beobachten ist, ist, natürlich weiß die Ukraine, dass früher oder später Wahlen kommen müssen. Und diese Wahlen, die werfen quasi jetzt schon ihre Schatten voraus. Denn wenn es zur ukrainischen Innenpolitik kommt, ist Zelensky jemand, der wirklich sehr, sehr kalt alle, die ihm irgendwie gefährlich werden können, ausbotet und mit einer ziemlichen Rigidität aus dem Ring schubsen kann. Das gilt für potenzielle Konkurrenten, das gilt für Institutionen und das verschafft ihm so viele Feinde im Land. Und die Ukraine ist ja ein Land, das hat nach wie vor eine sehr, sehr lebendige Zivilgesellschaft, sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die anders als in vielen anderen Ländern nicht nur partiell irgendwelche Aufgaben erfüllen, sondern immer auch im großen Chor, im politischen Chor mitmischen. Und Selenskyj lässt keinen Raum für Parlament, für die Regierung, für die Kommunen, für die Dezentralisierung. Das heißt, da gibt es eine Menge Sprengstoff im Land selbst, politischer Sprengstoff. Den hat es vorher auch gegeben, könnte man sagen. Aber jetzt hat man es mit einer ganz anderen Situation zu tun. Jetzt geht es ums Überleben. Und jetzt geht es darum, eine Führung zu behaupten in einer Situation, wo das Land am Limit ist, wo kaum noch die Reihen gefüllt werden können, wo es 100.000 Strafverfahren gegen Deserteure gibt, wo die Leute einfach nicht mehr bereit sind, in die Armee zu gehen. Diese Kraft ist sozusagen zu Ende, die ist aufgebraucht. Die Leute können nicht mehr, die wollen ein Ende des Krieges. Und auf der anderen Seite ist der Präsident trotz alledem nicht in der Lage, und das nicht, weil er so schwach ist, sondern weil die Zivilgesellschaft so stark ist, einfach zu befinden, wir verzichten auf Territorium zum Beispiel. Das kann der Präsident nicht. Der Präsident kann auch nicht auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten. Die steht in der ukrainischen Verfassung. Das heißt, das, was wir haben, ist eine Gesellschaft, die ist entkräftet, die lebt unter schwierigsten Bedingungen, Strommangel, Kälte, Wassermangel, Zerstörungen. Und aber auch die in der Gesellschaft, Kriege machen Gesellschaften nicht besser, eine ziemliche Brutalisierung erlebt. Also es sind sehr viele Waffen im Umlauf, die werden nicht nur an der Front eingesetzt, die werden auch zunehmend für Konflikte im Land eingesetzt. Zum Beispiel, wenn die Rekrutierungskommandos durch die Straßen laufen, dann werden solche Rekrutierungskommandos auch schon mal überfallen. Oder auch diese Einrichtungen, diese Einberufungskomitees werden überfallen, werden angezündet, um klarzumachen, es reicht, es ist genug. Wir wollen hier nicht eingezogen werden, wenn auch in dieser ganzen Mobilisierungspolitik so viel Ungerechtigkeit herrscht. Die einen müssen ganz oft und ganz lange an die Front und die anderen gehen überhaupt nicht, können sich freikaufen, Stichworte Korruption. Also die Spannungen nehmen auch ungeheuer zu. Die Traumata aus diesem Krieg. Also so ein Krieg macht eine Gesellschaft nicht besser.
Er war übrigens nicht mehr so gelassen wenige Stunden später, als er am Tag später bei NBC, bei Meet the Press auftrat und sich befragen ließ zur Zukunft der Ukraine. Und er hat klar ausgesprochen, dass die Überlebenschancen der Ukraine sehr gering sind ohne die Amerikaner. Ein Zitat. Und das andere ist, dass wenn die Amerikaner sich zurückziehen, die Russen zu 100% weitermachen, im Baltikum Stück für Stück vorankommen wollen mit einem großen Plan, den sie verfolgen können, weil sie weitgehend freie Hand haben könnten. Denn nichts deutet darauf hin, dass die Amerikaner einen Kursschwenk machen. Der Mineraliendeal, der Selenskyj präsentiert wurde, in einer wirklich atemberaubend egoistischen Art, nämlich praktisch für vergangene Hilfeleistungen 50% der Ressourcen des Landes für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu fordern. Unterschrift bitte hier unten, zeigt doch, wes Geistes Kind diese Führung in Washington ist. Und deswegen bin ich einfach gnadenlos pessimistisch, was diese Amerikaner angeht. Was Europa angeht, da muss man sagen, stehen wir doch vor Herausforderungen, denen wir nicht ausweichen können. Wir haben im Juni den NATO-Gipfel. Was soll das denn für ein NATO-Gipfel werden? Die Zukunft dieses Bündnisses ist scheunentorweit offen. Einige reden vom Tod der NATO, andere von unrealistischen Solidaritätsbekundungen, die wir da in Den Haag hören werden. All das muss organisiert werden und das sehe ich eben im Moment noch nicht einmal im Entstehen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen zu Klaus und den seltenen Erden in der Ukraine und diesem Egoismus der Amerikaner oder von Donald Trump. Der wird in der Ukraine interessanterweise nicht nur als Egoismus ausgelegt, sondern man sagt, wenn die Amerikaner da reingehen und diese Bodenschätze tatsächlich heben wollen, ist das ein Milliardeninvestment, das über viele, viele Jahre und Jahrzehnte und wer mit so viel Geld und Technologie und Technik und wie auch immer sich da engagiert, der wird das auch sichern. Das Geschäft dort vor Ort, diese Abraumindustrie auch schützen wollen, was wiederum die Ukraine schützen könnte. Ich will das nur mal zum Besten geben, dass das durchaus eine Überlegung ist, weshalb die Stimmung in der Ukraine gar nicht so sehr ist, oh, das hier droht uns der Ausverkauf, sondern da wird eher gesagt, gut, wir zahlen einen Preis, der Preis ist sehr hoch, aber vielleicht schützt es uns am Ende ja doch auch. Das fand ich ganz interessant zu hören, dass man es auch so sehen kann.
Ich würde am Schluss
das kann man so sehen, aber die Gegenvorstellung ist natürlich, Putin und Trump machen halbe-halbe.
Ich würde am Schluss den Blick nochmal weiten, weil ich glaube, es ist wichtig auch anzumerken, dass der Kontext, der geopolitische Rahmen, in dem sich das alles anspielt, über Europa hinausreicht. Und ich fand es interessant zu sehen, dass Volodymyr Zelensky nach dieser Münchner Sicherheitskonferenz in die Golfstaaten gereist ist, in die Vereinigten Arabischen Emirate, dort Gespräche geführt hat. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass diese Gespräche zwischen Russland und den Vereinigten Staaten jetzt in Riad, in Saudi-Arabien, spielen. Da sehen wir also auch Akteure auf die Bühne treten, die wir vor ein paar Jahren noch nicht in dem Rahmen als weltpolitische Akteure gesehen haben. Aber Saudi-Arabien zum Beispiel tut das seit langem. Saudi-Arabien hat 2023, vor zwei Jahren, einen bemerkenswerten diplomatischen Prozess zwischen China und dem Iran vermittelt. Da fanden auch Gespräche statt.
Katar also, macht das auch seit vielen Jahren.
Auch die deutsche Diplomatie, haben wir gesehen, wendet sich dieser Region zu. Vielleicht nicht genug, aber da sehen wir politische Akteure. Und Trump, glaube ich, hat auch das sehr stark im Blick. Also Trump sendet ja nicht ohne Hintergedanken eben seinen Nahostbeauftragten Steve Witkoff in dieses Verhandlungsteam. Das würde ich sagen, deutet darauf hin, dass der auch in solchen Gesprächen globale Zusammenhänge sieht, in denen dann möglicherweise auch der Nahostkonflikt eine Rolle spielt und Trump jemand ist, der sieht, da kann er auch ein Geschäft machen. Erinnern uns nur daran, wie er gesagt hat, der Gazastreifen, den werden wir Amerikaner als Immobilienprojekt entwickeln.
Da könnte auch Iran natürlich noch eine Rolle spielen, also das enge Verhältnis zwischen Russland und dem Iran, dass man da versucht, dieses Verhältnis für sich zu nutzen. Die Emirate sind für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine immer wieder wichtig gewesen, zum Beispiel für den Gefangenenaustausch oder für den Getreidedeal weniger. Aber auch wenn es um irgendwelche Vorabsprachen gab, war das schon auch ein wichtiger Platz. Als jetzt die Nachricht kam, dass Zelensky die Absicht habe, auch nach Saudi-Arabien zu reisen, also quasi um schon im Korridor zu stehen, im Falle man braucht ihn und müsse ihn noch reinrufen, ist wieder passiert, dass man sich im Grunde genommen in Moskau nur noch lustig gemacht hat über ihn, den man ja nicht ernst nehmen müsste.
Also trotz der guten Beziehungen, die wir angeblich zu dieser Region haben, Annalena Baerbock wird nicht müde, ihre zahlreichen Reisen in die Golfregion zu betonen und zu sagen, da haben wir einen Boden gelegt, von dem wir jetzt möglicherweise aus fester auftreten können, uns diesen Platz am Tisch erstreiten können. Ich sehe das nicht, aber ich finde, wir sollten uns closer to home in Europa mit uns selbst beschäftigen. Und da gibt es ist ja nicht alles völlig aussichtslos. Ich meine, da ist Russland auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen da 10, 15 der reichsten Nationen dieser Erde, die sich mit der Aufgabe betraut sehen, sich zu verteidigen, Widerstand zu organisieren, an Geld wird es, glaube ich, nicht mangeln. Dafür sind Instrumente vorgesehen. Und wenn es am Geld mangelt, ja, dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Wir haben Instrumente, mit denen Hunderte von Milliarden organisiert werden können. Sie müssen tatsächlich organisiert werden. Ob das in militärische Fähigkeiten übersetzt werden kann, das ist eine völlig andere Herausforderung. Dann vergessen wir nicht, dass die Europäer schon jetzt sehr viel mehr investiert haben, ohne dass man nach Jahren sehen kann, oh ja, tatsächlich, da ist etwas entstanden. Stefan, vergessen wir nicht, bei euch in Berlin, ich glaube, es ist heute, Abschlussbericht des Afghanistan-Untersuchungsausschusses. Es war vor 3 Jahren, als in Kabul das Chaos ausbrach, oder waren es 4? Wollen wir uns mal fragen, ob wir heute in der Lage wären, eine Evakuierungsmission ohne die Amerikaner durchzuziehen? Die Antwort wäre nein. Alleine bei solch einer kleinen Aufgabe wird klar, dass man einfach nicht vorankommt, Fähigkeiten zu organisieren. Das muss geschehen, denn alles andere kann man mit einem gemeinsamen Willen organisieren. Denken wir an das eingefrorene Vermögen der Russen, die Zentralbankgelder, 200 Milliarden, ein enormer Pfund, mit dem man tatsächlich arbeiten könnte, wenn der politische Wille da ist. Aber selbst in Deutschland, auf grüner Seite insbesondere, gibt es starke Vorbehalte, was dann mit den Finanzmärkten passiert. Also diese Prioritäten, die müssen, glaube ich, noch einmal deutlich verändert werden nach dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe heute Morgen in unserer internen Schalte mal gesagt, wir brauchen einen Bergamo-Moment.
Du meinst diesen Corona-Effekt. Ab da hat man begriffen, wie gefährlich das ist.
Genau. Ich meine die Bilder aus Bergamo, die jedem und allen vermittelt haben, dass dies hier keine Krise wie alle anderen ist, sondern dass wir Gewohnheiten über den Haufen werfen müssen, dass Regeln ausgesetzt werden müssen, um der Herausforderung gerecht zu werden. Genau so etwas brauchen wir. Und die Rede von Vance, die war es nicht. Dafür kann man die Massen so nicht erreichen. Da muss was anderes passieren.
Zwei Überlegungen dazu, Klaus. Wir wissen nicht, ob Donald Trump noch zu dieser Idee steht, die ja noch die Biden-Administration verfochten hat, nämlich diese eingefrorenen Zentralbankvermögen Russlands tatsächlich zu verwenden. Die Europäer waren sehr zögerlich. In den USA hat man das sehr viel eher für möglich gehalten. Ich habe da noch nichts von Trump dazu gehört, ob er dazu überhaupt stehen würde, ob das mit ihm zu machen wäre. Das ist das eine. Und was ich wirklich schwierig finde, ist, wir haben keinen europäischen Politiker, der dieses Charisma hat und diese vereinigende Kraft und vielleicht sogar auch Vision vermittelt, das, was jetzt getan werden müsste in dieser Stunde. Und wenn wir uns das Personaltableau angucken, nach der Bundestagswahl, wie geht es weiter mit Deutschland und wer wird voraussichtlich die Regierung und den Kanzler stellen, dann kann ich mir ehrlich gesagt auch Friedrich Merz nicht so richtig in dieser Rolle vorstellen, dass er sozusagen die Lokomotive oder der Lokomotivführer ist. Vielleicht irre ich mich, vielleicht wächst er an diesen Aufgaben, keine Ahnung, aber im Moment finde ich es schwer vorstellbar.
In München war es jedenfalls so, dass Merz da wie der Kanzler wahrgenommen worden ist. Olaf Scholz war ja nur noch einen knappen Tag da, hat da ein paar Hintergrundgespräche geführt in den Hinterzimmern mit der Regierungschefin der Fidschi-Inseln und noch irgendjemandem. Während Friedrich Merz 3 Tage da war, kurzen Auftritt auf der Bühne hatte. Ansonsten saß er in einem der vielen Separés, in einem der vielen Hinterzimmer. Und ich habe die Liste der Gespräche gesehen, die er da geführt hat. Da haben sich die Staats- und Regierungschefs der Welt die Klinke in die Hand gegeben, weil die wussten, das ist der kommende Mann. Das ist das, was in Deutschland am kommenden Sonntag passiert. Ich würde am Schluss noch mal einen Hinweis noch mal aufnehmen. Sabine, du hast das eben auch gesagt, das Szenario, wenn das nicht Europäer sind, die da die Sicherung eines Waffenstillstands, eines Friedens möglicherweise in der Ukraine übernehmen, dann sind das möglicherweise UN-Truppen aus allen Teilen dieser Welt. Asien, Afrika, da gibt es Söldnertruppen, da gibt es aber auch Staaten, China muss ja auch nochmal genannt werden, die da möglicherweise mit großen wirtschaftlichen und politischen, geopolitischen Interessen eine solche Chance gerne ergreifen und gucken, was sie sich von so einem Stück des Kuchens mitten in Europa herausschneiden können. Das sind die Fragen, die beantwortet werden müssen. Und wie gesagt, die Weichen werden dazu am kommenden Sonntag in Deutschland jedenfalls mitgestellt. Vielleicht schließen wir hier den Bogen, aber ich schließe da jetzt natürlich den Hinweis an. Auch am Wahlsonntag sind wir dann aktiv. Da gibt es dann einen Politik-Podcast live hier aus dem Hauptstadtstudio mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten aus unserem Hauptstadtstudio-Team, die dann vorher intensiv in Parteizentralen während den Wahlabend beobachtet haben. Man kann das live hören in allen 3 Deutschlandfunk-Programmen, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova und natürlich in der Deutschlandfunk-App. Ab 21.05 Uhr bis 23 Uhr sind wir dann für euch da und freuen uns auch, wenn ihr euch mit Fragen, Anregungen, Anrufen bei uns beteiligt. Schon jetzt mal, auch für diese Folge, wie immer, Rückmeldungen über Signal, über WhatsApp, Nachrichten an die Nummer 0160 9130 7007 oder E-Mail politikpodcast@deutschlandfunk.de. Das sind dann jedenfalls auch die Kontaktdaten neben unseren Deutschlandfunk-Telefonnummern, die dann am Sonntag geschaltet sind. Für heute, Sabine, Klaus, euch vielen Dank für diesen Politik-Podcast und Dank auch an Katte Püschel in unserer Technik und an unseren Redakteur Moritz Metz. Das war's für heute. Tschüss.
Danke euch in Berlin. Tschüss.